Am 20. Januar fängt Donald Trump seine Amtszeit als US-Präsident an. Und am gleichen Tag zieht der amtierende Präsident, der Joe Biden, aus dem Weißen Haus aus und der Donald Trump zieht ein. Aber wie genau sieht eigentlich so ein Umzug ins Weiße Haus aus? Wie funktioniert das? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und ich bin mit Washington, mit unserem USA-Korrespondent, Renzo Ruhe, verbunden. Hoi Renzo.
Ciao Joel.
Renzo, zügeln ist ja immer ein Stress, irgendwie gepaart mit Vorfreude, aber ich finde es vor allem stressig. Empfindest du das gleich?
Ja, ich bin froh, dass ich schon lange nicht mehr zügeln musste, weil wenn ich da irgendwie in meinem Arbeitszimmer rumschaue und auch die Bücher sehe, die ich in Schachteln packen müsste, absolut keine Lust.
Ich finde vor allem, wenn man in die Küche schaut und überlegt, wie viel Zeitungspapier man braucht, um jede Tasse einfassen, da geht bei mir ein bisschen der Laden runter.
Das verstehe ich, ja.
Wir, also du und ich und die meisten Menschen, die zuhören, wir zügeln ja normalerweise, in so 4 bis 5 Zimmerwohnungen um. Aber in was für Immobilien, Renzo, zieht man, wenn man ins Weiße Haus zügelt?
Ja, eines der grössten, wichtigsten Häuser in Washington auf jeden Fall. Und eines der Häuser, die man am besten kennt. 132 Zimmer, Joel, und 35 Badzimmer, stell dir vor.
Puh.
Und es ist eben nicht nur ein Wohnhaus, sondern es ist auch ein Arbeitshaus und es ist auch ein Museum. Das kommt dann noch dazu, also es hat historische Bausubstanz, es hat wahnsinnig viele alte Möbel, die Geschichte erzählen von diesem immer noch recht jungen Land. Und da muss man besonders Rücksicht nehmen drauf.
Was gibt es denn alles in dem Haus?
Grundsätzlich ist es so, dass wenn man vor einem weißen Haus steht, im Erdgeschoss sind Arbeitszimmer und so die repräsentativen Räume, also dort, wo man irgendwie Fernsehkameras drin hat für irgendwie besondere Anlässe.
Mhm.
Und nachher im zweiten und im dritten Stock, in der Mitte, also dem Teil, wo man immer wieder sieht im Fernsehen, dort wohnt die First Family, also normalerweise der Präsident und seine Frau. Und wenn sie Kinder haben, wohnen auch die Kinder drin.
Und gibt es im Weißen Haus auch Räumlichkeiten, wo man so vielleicht nicht erwarten würde?
Genau, weil es ja eben auch ein Arbeits- und ein Wohnhaus in einem ist, muss man, und der Präsident ja nicht einfach kann irgendwie 6 am Abend sagen, komm, wir gehen jetzt noch schnell ins Kino oder komm, wir gehen jetzt noch schnell das machen statt. Hat es auch Räume in diesem Haus oder im Keller von diesem Haus, die für die Unterhaltung sind. Also es hat eine Bowlingbahn, die kennt man von Fotos. Es hat, was sehr wichtig ist, zum Beispiel für Jimmy Carter, der war ein Filmfan. Es hat einen Projektionsraum, also wie einen kleinen Kinosaal, wo der Präsident und seine Familie und seine Gäste immer die neuesten Filme schauen können, zum Teil sogar bevor sie hineinkommen. Und es hat auf der linken, auf der rechten Seite die Büroräumlichkeiten, die wir kennen von den historischen Bildern, also zum Beispiel das Oval Office drin ist.
Der US-Präsident ist eigentlich ständig im Homeoffice.
Ja, das stimmt. Also es hat, glaube ich, die 5 Minuten gedauert, wenn man runterläuft. Und es hat so Gänge, wo der Präsident entlang schreiten kann und wo der Staff genau weiss, Achtung, er kommt ins Büro von seiner Residence, das so heissen die privaten Räume, kommt er ins Büro. Aber theoretisch ist er natürlich immer im Arbeiten, das ist klar.
Jetzt passiert der Umzug von Donald Trump ins Weiße Haus am 20. Januar, das sind noch wenige Tage. Können wir davon ausgehen, dass der Donald Trump gerade ja, vielleicht auch seine Kaffeetassen im Zeitungspapier einwickelt und Kisten packt?
Kannst du dir das vorstellen?
Schlecht.
Schlecht, genau. Nein, sicher nicht, das ist klar, oder? Ein Präsident, der anders lebt als Donald Trump, der ja irgendwie sich gewarnt ist, ein Staff um sich herum zu haben und schon jetzt in einem Gebäude lebt in Florida, wo irgendwie aussieht wie ein Museum. Und ein ganz normaler Präsident wie der Jimmy Carter oder vielleicht auch der Barack Obama, die packen nicht selber, das ist klar. Was er musste machen, ist im Vorfeld sich entscheiden, wie das Weiße Haus sollte aussehen ab dem 20. Januar, ab Mittag, ab dann, wo er Präsident ist. Und da gibt es in der Vorstadt von Washington gibt's ein riesiges Möbellager, wir wissen nicht genau, wo es ist, aus Sicherheitsgründen, wo alle Möbel, alle Bilder, alle Vasen, die jemals im Weissen Haus waren, kann man dort finden. Und er kann der Präsident, beziehungsweise höchstwahrscheinlich ändern die Leute, die er beauftragt hat, oder vielleicht auch die First Lady, wenn sie Zeit hat, kann dort buchstäblich durch das Möbellager gehen, wie einen IKEA-Shop, und kann rauslesen, was sie wollen im neuen Weissen Haus. Und die werden sicher beraten und so, was passt zu was und welche Zeitperiode ist welche Zeitperiode. Aber grundsätzlich ist das wie ein Shopping-Trip für einen für Präsidentenfamilie.
Und ich denke jetzt gerade, wenn du sagst Möbel und Weisses Haus, dann habe ich das Gefühl, das bekannteste Möbelstück oder das, was wir im Weissen Haus ja am meisten sehen, ist der Arbeitstisch vom US-Präsident. Das ist aber immer der gleiche, nehme ich an.
Nein, das ist auch nicht immer der gleiche. Da gibt's mehrere Versionen von dem Arbeitstisch, und die haben eine reiche Geschichte. Also, wer hat's geschenkt und aus was ist's hergestellt worden? Und da hat's persönliche Favoriten. Also, der Trump hat, glaube ich, einen Tisch gehabt in der ersten Amtszeit, wo er besonders geschätzt hat und wo der jetzt so wieder im Oval Office zu finden wird. Und der Biden hat einen anderen Tisch gehabt. Also die persönlichen, die Sachen, die man persönlich gerne hat, die spielen eine grosse Rolle. Also der Präsident kann Akzent setzen, selbst in einem Zimmer wie im Oval Office, wo übrigens viel kleiner ist, als man denkt.
Wie groß ist es denn?
Ja, wenn man drinnen steht, und ich muss ehrlich sein, ich bin noch nie im Original gestanden, aber es gibt ein neues Museum in Washington, wo man kann in einer Kopie sein kann. Ein paar Schritte vor, ein paar Schritte rüber, und dann hat es eine Couch drin und eben den Arbeitstisch. Und sobald es irgendwie 5-10 Leute drin sind, ist
gemütlich.
Nicht so gross, wie es aussieht.
Also muss man von daheim eigentlich gar nicht so viel mitbringen, wenn man ins Weisse Haus einzieht?
Nein, der Präsident kann ja nicht einfach irgendwie am Abend schnell beschließen, in den Supermarkt zu gehen, weil er seine Zahnpasta vergessen hat oder weil die Zahnpasta ist ausgegangen oder weil er irgendwie Milch braucht oder so. Die Staff weiss ganz genau vom 20. Januar an, welche Produkte die Präsidentenfamilie liebt, was sie wo will haben, welche Seife das sie braucht, ob sie, ich glaube, der Obama hat gerne Äpfel gehabt im Oval Office. All die kleinen, Ticks, die berühmten Leute haben, all die Vorlieben, die sie haben, da gibt's ganze Listen von dem. Das müssen sie ja dann befolgen. Also, der Trump hat seine eigene Zahnpasta, der Trump hat seine eigene Seifenmarke und so weiter.
Toller Service.
Ja, ist alles im Begriff.
Das ist ja dann ein ziemlich ereignisreicher Tag, der 20. Januar, weil vordergründig, oder was wir mitbekommen, ist natürlich die Vereidigung vom neuen US-Präsidenten. Im Hintergrund aber ist doch sicher die Hölle los in so einem Weissen Haus, wenn man weiss, der neue Präsident kommt jetzt dann an. Renzo, wie sieht denn das Zeitfest aus? Wie läuft so ein Tag über die Bühne?
Es ist ein extrem kleines Zeitfenster. Wenn die Inauguration so abläuft, wie sie sollte ablaufen, und das sieht das Jahr so aus, dann zieht der Altpräsident, also in dem Fall der Joe Biden, zieht irgendwie 10.30 Uhr, 11 Uhr am Morgen, fährt er ab aus dem Weissen Haus und macht sich auf zum Capitol, um an der Amtseinführung von seinem Nachfolger teilzunehmen, verabschiedet sich von seinem Staff ein letztes Mal. Und sobald es der immer noch amtierende Präsident aus dem Haus ist, fährt Staff, das sind ungefähr 100 Leute, also das sind immer die gleichen 100 Leute, die im Weissen Haus arbeiten, dann fängt die an, das Haus neu einzurichten für einen neuen Präsident. Und das muss man sich so vorstellen, dass die Kisten sind schon irgendwo in einem Raum platziert. Und dann haben die Leute ungefähr 5-6 Stunden Zeit, alles einzupacken vom alten Präsident und alles auszupacken vom neuen Präsident und einzurichten. Und das Ziel ist ungefähr um 4 oder um 5 Uhr am Nachmittag, wenn dann all die Feierlichkeiten, die Parade durch Washington und irgendwie die ersten Empfänge, kleinen Empfänge fertig sind, wenn der Trump zum ersten Mal ins Weisse Haus reinkommt, mit seiner Frau und vielleicht auch mit seinem jüngsten Sohn, das sollte alles schon perfekt aussehen. Also Wände müssen neu gestrichen werden, die privaten Räumlichkeiten, das Schlafzimmer von der Präsidentenfamilie, alles das sollte schon aussehen, wie es dann in den nächsten 4 Jahren wird aussehen.
Das stelle ich mir sehr, sehr stressig vor.
Es ist ein organisiertes Chaos, heisst es immer wieder, oder ein gut inszeniertes Ballett. Ich kann mir so nicht vorstellen, wie das zuhergeht. Aber ich habe gelesen oder ich kann Dokumentarfilme zum Thema schauen, dass alle vom Staff genau wissen, was sie müssen machen und dass irgendwie jeder mit anpackt. Also selbst irgendwie der Küchenchef, wo ja der auch schon muss daran denken, dass am Abend Empfänge stattfinden, selbst der Küchenchef muss irgendwie Kisten auspacken und einpacken und jeder packt an und dann funktioniert es irgendwie.
Was macht denn eigentlich ein Joe Biden so an seinem letzten Arbeitstag? Wie sieht generell so ein letzter Arbeitstag von einem US-Präsidenten aus? Ist das so ein bisschen, ich stelle es mir vor, wie bei uns, so vor der Weihnachtsferien, wenn jeder irgendwie schon um 12 Uhr liebäugelt, den Computer zuzumachen?
Man darf sicher nicht unterschätzen, dass das auch ein sehr emotionaler Moment ist für einen abtretenden Präsidenten. Der Joe Biden nach 4 Jahren hat ja eigentlich nicht ausziehen aus dem Weißen Haus. Er wird sich sicher auch von seinem Staff verabschieden. Es gibt auch noch eben die Arbeit, die er muss machen muss. Also, er wird sicher im Oval Office hocken und hat irgendwie einen Papierstapel, Aktenstapel vor sich, den er noch muss abarbeiten muss. Im letzten Moment, es gibt ja das historische Beispiel. Also, der Jimmy Carter hat buchstäblich bis zur letzten Minute, bis seine Autokarawane zum Capitol ist abgefahren, hat er noch probiert, die amerikanischen Geiseln in der amerikanischen Botschaft in Teheran, in Iran, frei zu bekommen. Und war irgendwie im Telefon und hat probiert, nochmal zu vermitteln und hat ausgegeben, dass er der Präsident ist, der die frei bekommt und nicht sein Nachfolger. Aber das hat ja nein, nicht geklappt. Und das sind die letzten Momente und die Zeit läuft ab und das, denke ich, ist sicher sehr ein emotionaler Moment, auch für jemanden, der schon lange in der Politik war.
Ich nehme an, dass man nach 4 Jahren im Weißen Haus auch mit den Menschen, die dort arbeiten, eine besondere Beziehung aufbaut.
Wenn man das so liest und Ich habe ja die persönliche Erfahrung nicht, weil ich ja noch nie im Weißen Haus gelebt habe.
Ach, so.
wenn man das so liest, muss man sich das wirklich vorstellen, dass die, wie gesagt, ungefähr 100 Leute, die werden zur Art Ersatzfamilie. Also die sind auch immer dort. Also der George Bush Junior, als er zum ersten Mal ist aufgewacht im Weißen Haus, sind plötzlich irgendwie 2 junge Männer in seinem Schlafzimmer gestanden und hat gesagt, was möchtet ihr heute anlegen?
Das finde ich eine schöne Vorstellung.
Ja, da muss man sich auch zuerst dran gewannen, nehme ich an. Und Michelle Obama hat, glaube ich, nachdem sie aus dem Weißen Haus ist ausgezogen und sie ist ja nicht wirklich immer glücklich gewesen im Weißen Haus, weil sie gefunden hat, das ist wie ein schönes Gefängnis, hat sie mal gesagt. Hat sie dann auch gesagt, die Leute haben auch geholfen, irgendwie die Familie, also ihre beiden Töchter zu erziehen und es ist wie eine grosse Familie.
Danke vielmals, Renzo, für deine Zeit.
Gern geschehen, Joel. Merci.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Schön, habt ihr zugelassen. Bis zum nächsten Mal.